Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich hier einmal aus dem Off. Und zwar, ihr werdet es schon bemerkt haben, die Unternehmerlounge war seit längerem eine Weile offline. Sei es einer Sommerpause geschuldet, sei es dem Workload von Daniel und mir geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, wir sind zurück. Ihr dürft euch jetzt wieder auf Folgen aller 2 Wochen freuen. Genießt die Folge. Nicht wie in der Folge gesagt, es ist jetzt Folge 23 und nicht Folge 24. Und die nächste Folge ist dann natürlich die Folge 24. Ganz logisch. Also viel Spaß beim Hören der Unternehmer Lounge und bis in 2 Wochen jetzt wieder regelmäßiger. Liebe Grüße aus dem Studio.
Willkommen zur Folge 24 der Unternehmer Lounge mit meinem wunderbaren und noch etwas verängstigten Co-Host Fabian Senf.
Was keiner gesehen hat, wir hatten hier gerade eine Attacke, eine Insektenattacke im Büro. Mittlerweile Take Nummer 3 bei dem Ganzen, was wir hier machen. Und damit herzlich willkommen zurück. Freut mich, Daniel, dass wir heute wieder beieinander sitzen und heute wieder eine Folge mit Gast.
Und wir haben einen besonderen Gast, und zwar die Anni Köppen. Guten Morgen, Anni.
Hallo, guten Morgen.
Wirklich frühe Morgenstunde heute für Podcast.
Ja, für mich ist das spät.
Du, Anni, wir sind ja geborene Pitcher. Also nicht das Bier, sondern die Kurzpräsentation. Hm. Würdest du dich kurz pitchen?
Na klar. Ich bin Anni Köppen, Frauenärztin mit Leidenschaft und Leiden auch mittlerweile. Ich habe eine Privatpraxis im Herzen von Leipzig. Geht nicht, gibt's nicht bei uns. Wir kümmern uns immer um unsere Patientinnen. Und Stillstand ist der Tod.
Also beißt sich das nicht irgendwie mit Lehrerinnen?
Wieso?
Es gibt so gewisse Vorurteile über, ja, über also Lehrerinnen. Wenn ich einen Schriftsatz per Post bekomme, der laminiert ist oder mit mehreren Farben, gibt es eine Chance von ungefähr 1, dass das durch eine Lehrerin oder einen Lehrer gemacht wurde. Ich glaube, bei dir ist es anders.
Bei uns ist die Chance quasi bei mittlerweile 50%, dass die Lehrerin bei uns reinkommt. Und ich kann schon eigentlich im Wartezimmer erkennen, ob das eine Beamtin ist oder eine Lehrerin. Also eine Beamtin jetzt im Verwaltungsbereich in der Stadt oder ob es eine Lehrerin ist tatsächlich. Man sieht das.
Ein geschultes Auge. Ich glaube, wir müssen aber für unsere Hörer noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil das ja ein Insider ist, oder zumindest was Internes,
ja,
was wir ja jetzt zu dritt hier am Tisch schon länger wissen, aber unsere Zuhörer natürlich noch nicht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, und das finde ich eben so interessant, und deshalb freue ich mich, dass du hier heute auch unser Gast bist. Für mich ist das medizinische Gewerk ja was, wo man mit Passion reinstartet, wenn ich halbwegs richtig liege, ja, nein?
Zumindest ist das der Hauptgrund für Studenten, Medizin zu studieren. Wir leisten den Eid des Hippokrates. Da wird man schon emotional richtig mitgenommen am Anfang des Studiums. Dann studiert man. Wir sind sehr leidensfähig, man schläft wenig, man lernt sehr viel. Und dann geht die Arbeitszeit los und merkt man erstmal, oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Wozu das Ganze? Und das sind so die Phasen, und das können sicherlich viele Ärzte bestätigen, wo man sich wirklich die Frage stellt, wo soll das noch hinführen? Was soll das Ganze? Da geht die Leidenschaft echt erstmal verloren.
Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wenn man aus einem Studium kommt und eine Weile in dem Beruf ist. Und man hast du noch diese Intention, okay, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist es bei dir immer noch so im Vordergrund, Menschen helfen zu wollen? Ist das noch so eine primäre Motivation in deinem Alltag?
Das war nie meine primäre Intention tatsächlich. Mich hat mehr interessiert, wie funktioniert der Körper und das ganze System dahinter. Und das war für mich so ein Arzt war für mich so eine besondere Person, die hat einen Überblick über ein System, was ich überhaupt nicht verstehe als normaler Mensch. So, da geht man hin, man sagt, ich habe ein Problem, und der gibt einem ad hoc eine Lösung vor. Und das fand ich total spannend und habe deswegen auch studiert. Und natürlich kriegst du ja auch positive Rückmeldungen, wenn du dann eine ordentliche Therapie machst oder operierst. Und das ist schön geworden, das hat gut funktioniert. Aber für mich ist tatsächlich eher so, ich sage immer, ich bin wie so ein Goldgräber. Ich grabe so lange, bis ich was gefunden habe. Das treibt mich an.
Hm. jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, den ich am Ende rüberbringen wollte. Aufgrund dieser Motivation, wie schwer war dann wirklich der Wechsel zu sagen, okay, ich gehe vom angestellten Arzt da sein hinzu, ich gründe meine eigene Praxis und gehe damit ja irgendwie einen Schritt auch rein ins Unternehmertum und muss da ja mich in einen ganz anderen Bereich einarbeiten, was ja nichts mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Das ist ja nur BWL, VWL, Theorie. Wie schwierig war dieser Wechsel damals für dich, das im Kopf umzuswitchen?
Für mich war der eine absolute Notwendigkeit. Als angestellte Ärztin, du musst trotzdem wirtschaftlich sein, das weißt du auch. Man muss immer die Abrechnung machen, man muss das immer nachkontrollieren. Also du bist nicht abgekoppelt von dem Thema grundsätzlich. Aber der Servicegedanke ist halt nicht da. Und da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte mich da befreien und tatsächlich eben, damit ich mein Goldgräber-Dasein weiterleben kann und weiter meine Arbeit so machen, wie ich das möchte, in der Qualität, die ich haben möchte, war es eine Notwendigkeit, die Praxis zu eröffnen. Genau, und wie du sagst, man muss natürlich erstmal überlegen, ja, okay, krass, das ist jetzt ein Unternehmen, ne? Ich habe die Praxis nicht übernommen. Ich habe die aus null aufgebaut, quasi von der ersten Praxisbegehung bis zur Tapete und den Kosten, die alle dazwischen liegen, musste das geplant werden. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch ein bisschen Angst natürlich. Aber allein die Herausforderung, etwas anders zu machen als meine ganzen Kollegen, also das fand ich ganz toll. Das unterscheidet mich dann vielleicht auch wieder ein bisschen, ja, weil ich dann auch eher Unternehmerin bin als nur Ärztin.
Jetzt frage ich mich, hat man das im Studium mitgegeben bekommen, wenn du schon das Thema Abrechnung und sowas anschneidest? Nein. Oder ist das dann eher Learning by Doing gewesen?
Das ist Learning by, man kriegt Ärger, weil man hat es falsch gemacht im Krankenhaus. So wie das in der Klinik ist. Steile Hierarchien, du stehst ganz unten. Jahrelang.
Wie bist du zu deiner Spezialisierung gekommen?
Das war tatsächlich auch wieder so ein typisches Ding. Ich habe halt das wirklich abgewogen und habe gesagt, okay, du machst das, willst das ja ganz lange machen, ne? In der Gynäkologie ist ja auch die Geburtshilfe angegliedert. Die fand ich jetzt nicht ganz so interessant, aber das Ziel ist ja, in der Klinik zu sein, operieren und später vielleicht sich selbstständig zu machen. Und da bietet die Gyn einfach die besten Voraussetzungen. Also du kannst operativ tätig sein, du machst Karzinomoperationen, kleine Eingriffe. Diagnostik kann man viel machen, Ultraschalldiagnostik ist absolut mein Steckenpferd, liebe ich über alles, macht super viel Spaß. Ja, Geburtshilfe, man kann was mit den Händen machen, man kann sogar ästhetisch was machen, man kann auch mit Hormonen was machen, also auch da kann man sich gedanklich richtig schön reinarbeiten, also hat eine gute Abwechslung. Deswegen bin ich da gelandet, dass man natürlich jede Nacht jetzt nicht schläft, wenn man Dienste hat, weil alle Babys nachts und frühs kommen, das hatte ich vergessen abzuwägen.
Da ist die Planung doch nicht ganz aufgegangen.
Das sind dann die grauen Haare und die Falten.
Ich schaue da jetzt gerade ein bisschen... Guck so. Mein Beileid, Daniel.
Ja, es tut mir leid. Du musst nachts mehr arbeiten.
Sag ihm das nicht, das ist nicht okay.
Auch gut gegen Depressionen tatsächlich. Das ist ein Therapieverfahren bei Depressionen.
Also ernsthaft?
Schlafentzug. Ja.
Jetzt ernsthaft?
Ja, na klar.
Also nachts werden doch eigentlich die Gedanken lauter, oder?
Also nach meinen schlimmsten Nachtdiensten oder beziehungsweise nach 26 Stunden wach mit Durcharbeiten, da kamen die Kolleginnen früh zur Übergabe, na, hast du gut geschlafen? Das war immer so, total spannend. Da sieht man immer, da ist man einfach so fertig, dass man nicht mehr so angespannt aussieht, glaube ich.
Klingt sehr gesund.
Naja.
Das war die Ironie da dran.
Ja, Nachtarbeit erhöht das Brustkrebsrisiko. Das ist das nächste Thema, ne, was ja Frauen haben im Pflegeberufen.
Ich bin mal gespannt. Es kam jetzt vor kurzem eine Serie raus bei Apple TV Plus. Nennt sich Krank. Da geht es um ein Berliner Krankenhaus. Neue Schichtleitung, was auch immer. Keine Ahnung.
Weißt du welches? Nee.
Ich glaube, das ist ein fiktives.
Na gut. Da kann man also ja einfach nur in jedes reingehen und...
Ist halt wie Grey's Anatomy, aber halt auf Berliner...
Mit Ike Ditte, Kiekema.
Ja, wahrscheinlich.
Ey, Keule, ja, gehst genau. Du mal aus dem Gang genau. Weg hier.
Nur ein bisschen extremer anscheinend, laut Trailer. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ja, ich bin mal gespannt.
Ja, guck dir das an, dann weißt du, wie es bei mir auf der Arbeit war in den ersten Jahren. Ich habe ja in Brandenburg gelernt, die ersten Jahre.
Ach,
super.
Ich bin ja Berlinerin, also.
Ja, ich schick's dir mal zu und dann sagst du mal, wie viel Alltagsbezug das hatte.
Ja, wahrscheinlich 150%.
Ich gucke jetzt gerade auf das Ganze nur so ein bisschen mit meiner Dienstleistungsbubble-Brille, ja. Sage ich mal, drauf. Du hattest vorhin dieses Thema Service angeschnitten. Wie bist du denn, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil es für mich aber auch nicht greifbar ist. Wie bist du denn für dein Gewerk, für diesen medizinischen Teil an diesen Service-Gedanken rangegangen? Was war dir denn wichtig? Was ist dir bei anderen aufgefallen? Und was hat man überhaupt für Spielraum, einen besseren Service anzubieten?
Naja, angestellt hast du halt kaum Spielraum. Ich kann ja der angestellten anderen Schwester, die eigentlich mir nicht wirklich unterstellt ist, nicht sagen, kümmere dich bitte jetzt darum, dass diese Krebspatientin, wo ich den Tumor jetzt gesehen habe, morgen einen Termin in einer anderen Klinik bekommt. Das ist für mich aber Service und ich finde, das ist auch eine Notwendigkeit, dass das umgesetzt werden kann. Ja, wenn natürlich dann da eine sitzt und sagt, nee, habe ich jetzt keine Zeit für und das ist mir egal, dann muss ich das halt alles selber stemmen in einer Sprechstunde, wo schon 30 Leute kommen an so einem Tag oder 40. Und das war auch so ein Thema. Ne? Also du bist stark eingeschränkt. Wobei ich auch merke, da mit dem Netzwerk auch, wenn du Leute in Kliniken kennst, das geht schon dann deutlich schneller, wenn du Vitamin B hast. Ne?
Also alles auf Hören, Sagen.
Aber ich finde halt auch, man kann der Patientin auch ein Wasser und einen Kaffee anbieten. Ich meine, da geht die Welt doch nicht unter und die freut sich. Man kann die freundlich empfangen und das finde ich ja wichtig. Viele haben doch Angst, zum Arzt zu gehen. So, manche gehen jahrelang nicht zum Arzt. Ne? Aber eigentlich wollen wir ja, dass die kommen. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwas übersehen wird. Na, und dann gehört es für mich zum Service, dass die Frau am Telefon nett ist, dass man vielleicht Online-Terminvergaben hat für die, die wirklich Angst haben anzurufen oder das immer wieder vergessen und aufschieben und so. Ne? Die haben Zeit, die können sich das in Ruhe angucken, dass eine gute Webseite da ist, dass die genau wissen, was die erwartet und dass das auch mit dem übereinstimmt, was dann tatsächlich passiert, wenn die kommen. Das ist für mich guter Service. Und wenn du einen Chef hast oder angestellt bist, wo das eben nicht das Hauptziel ist, sondern das Hauptziel ist es, und das geht leider ja auch nicht anders im Kassensystem, dann irgendwie pro Tag 120 bis 200 Patienten in einer Praxis zu haben, wo drei Ärzte angestellt sind, dann geht das halt nicht.
Also würdest du sagen, der Unterschied also zwischen Privatpraxis und, ich nehme auch Kassenpatienten, ist primär die Zeit, die du dir für deine Patienten nehmen kannst?
Absolut. Also ich kann mir auch für die Kassenpatientin mehr Zeit nehmen in der Kassenpraxis, aber ich bekomme trotzdem nur 30 Euro. Ja, in der halben Stunde. Da kriegt jeder andere Mensch mehr.
Außer Anwälte, aber ja.
Ja, ihr seid ja ähnlich.
Wir hängen am selben Topf, ne? Also die Honorare für Anwälte, für Apotheker, für Ärzte wurden einfach nicht angepasst.
Wobei, das ist ja wieder das Thema von der Gebührenordnung. Da sind ja noch mal die Kassenärzte ja gar nicht, also die sind da auch drin, aber das ist ja noch mal, die kriegen ja noch mal weniger. Ja. Und es tut mir leid, wenn ich nur eine 80-jährige Patientin habe und ich habe 10 Minuten für einen Termin, die braucht ja schon 5 Minuten, um sich anzuziehen und 5 Minuten, um sich auszuziehen. Da muss ich dokumentieren, muss hinter ihr sauber machen, muss ihr das 3-mal erklären, weil sie Hörgerät nicht anhat. Das braucht einfach Zeit und ich will ja auch, dass die versteht, die Patientin, was ich eigentlich mit ihr vorhabe. Deswegen möchte ich ja auch alles genau erklären. Ja, so viele kommen zu mir und sagen, ja, ich sollte hier eine Pille nehmen, ich weiß gar nicht wofür. Die andere Kollegin hat gesagt, ich soll das nehmen, ich mache das nicht. Ich verstehe die Frauen. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren, wo jeder gemacht hat, was der Arzt sagt.
Ja, ja, gerade wenn auch aufgrund der Zeit, also Knappheit und aufgrund des niedrigen Geldes einfach dann auch weniger so informiert wird. Irgendwas muss auf der Strecke bleiben.
Genau, das ist die Kommunikation.
Also war das für dich quasi ein unumgänglicher Schritt zu sagen, ich kann nur aus der Motivation aus, weswegen du das eigentlich machen wolltest, aus dem Servicegedanken raus, aus dem Unternehmerischen, was immer, hattest du eigentlich in gar keine Wahl zu sagen, was du als Voraussetzung für dich selber hattest, hattest du ja, klang es für mich so, als hättest du gar keine Wahl, ob du jetzt privat oder gassenärztliche Ärztin wirst, weil der Weg war eigentlich schon klar, weil nur eine eigene Privatpraxis dir das eigentlich bieten könnte.
Ich hatte ein bisschen Bedenken mit der Privatpraxis, weil ich dachte, okay, das ist jetzt nur so ein spezielles Patientenkollektiv. Ich kann dann denen, die wirklich bedürftig sind, vielleicht gar nicht mehr so helfen, wie ich das vorher gemacht habe. Weil ich fand das auch wichtig. Ich hätte eine Praxis kaufen können. Dann hätte ich jetzt einen viel größeren Kredit am Hacken und würde tatsächlich mich kaputt arbeiten. Mache ich zwar sowieso, aber jetzt habe ich viel mehr Spaß dabei. Ja, wie du sagst, es war eigentlich ein unumgänglicher Schritt. Aber ich hatte schon echt Bammel.
Was waren so deine größten Bedenken, als du die Praxis eröffnet hast? Weil es war ja auch deine erste Gründung.
Genau, das ist ja, bestenfalls macht man ja erstmal nur eine Firmengründung, unabhängig mal davon. Aber ja, die größte Angst war tatsächlich, kommt das gut an? Klappt das überhaupt? Komme ich überhaupt gut an? Also möchte das jemand so und bist du überhaupt kompetent genug? Ne, das sind so die Ängste, die bei mir sowieso immer mitschwingen. Ja, und das andere war halt genau, kannst du jetzt nur noch denen helfen, die sowieso Geld haben? Das sind so komische Überlegungen. Ne? Das sind ja auch die Sachen, die... Ist da jetzt was gegen die Scheibe geflogen? Nee, was runtergefallen?
Das war bestimmt die Wespe von vorher, ne? Die
Freunde. Ich hab nochmal Anlauf genommen.
Die wollte reindreschen.
Nee, was wollte ich sagen?
Wir sind fliegender Rambock.
Genau, also meine Bedenken waren im Prinzip, kannst du das überhaupt leisten? Wird das angenommen? Ja, und sind das dann nur noch so Etepetete-Patientinnen oder so? Das ist ja das, was viele denken, Privatpraxis, das ist voll Etepetete und da sind nur Leute, die Geld haben und so. Nee, das ist natürlich nicht so. Die Lehrerinnen, die sind alle sehr auf dem Boden der Tatsachen. Ja, wir haben Frauen aus der Verwaltung, aus dem Gericht bei uns. Das sind teilweise ganz normale Mädels, die kommen, ja, die hier irgendwie für den Staat arbeiten. Dann haben wir Selbstzahlerinnen. Also ich habe bestimmt 40% Kassenpatienten bei mir. Die zahlen das selber.
Wäre es so, um das nochmal ein bisschen detailliert zu machen, wäre es denn da wirklich so dein Klientel? Sind das auch jüngere Menschen, jetzt meinetwegen ja. Studenten?
Studenten auch, ja. Die sind teilweise über die Eltern privat krankenversichert.
Okay.
Sind witzigerweise meistens Jurastudenten, Medizinstudenten oder Lehrerstudentinnen, weil das Kinder von diesen Leuten sind, die dann auch privat versichert sind.
Das finde ich immer wieder faszinierend, wie das dann doch so in der Familie bleibt, ne? Mhm. Also, ein sehr guter Freund von mir hat jetzt sein BWL-Studium abgeschlossen und hat dann aber noch gesagt, okay, ich hänge jetzt Jurastudium hinten dran und die beiden Eltern sind halt auch Richter. Ich dachte erst so, okay, er geht jetzt in die freie Wirtschaft mit seinem BWL-Studium und jetzt sagt er, okay.
Ja, aber es war schlau, ne? Dass er das noch macht.
Mache ich noch einen Juristen dahinter und der wird genau denselben Weg einschlagen wie seine Eltern.
Das, aber die überkreuzen so meistens. Oft. Also wenn es eine Lehrertochter ist, studiert die entweder Medizin, Tiermedizin oder Jura. Wenn es eine Anwaltstochter ist, macht die meistens Medizin. Das sind ja immer diese Berufe, diese klassischen, irgendwie passen die ja auch irgendwie zusammen.
Ich meine, es war ja, also ich habe nach dem Abi, es gab für mich nur drei Möglichkeiten. Jura, Medizin oder halt BWL. Ne? Ich meine, ich konnte ja nichts Richtiges. Ne?
Ja, genau. Das heißt, ich möchte nur sagen, ich habe ein Jahr internationale Wirtschaft, Schwerpunkt Ostasien studiert, bevor ich Medizin studiert habe, weil ich eigentlich wollte ich ja mal Designerin werden und irgendwie habe ich es vergessen zu machen und dachte mir, ja, Sprachen kannst du, ne? Dann habe ich das studiert erstmal ein Jahr und dann ja, ich dann gedacht, naja, bevor du es bereust, machst du doch nochmal das andere.
Also Fabian, es ist nie zu spät, in unseren Kreis zu kommen.
Du kannst gerne noch Medizin umschwenken. Studieren. Nein, Jura. Medizin mach's nicht. Echt nicht, ne? Ja,
gut, dann mach auch kein Jura, dann mach lieber BWL.
Nee, die A-Berufe sind Architekten, Anwälte und Ärzte.
Nee, ich muss ehrlich
Architektur
sagen,
finde ich auch mega spannend. Also, ne? Das ist auch ein schönes Thema. Ja.
Medizin käme für mich nie in Frage. Und das meine ich überhaupt nicht wertend. Aber wenn es mir bei Grey's Anatomy schon langweilig wird, weiß ich nicht, ob das der richtige Beruf wäre für mich.
Ja. Na gut, Grey's Anatomy. Also sorry, aber das ist ja... Also da kann ja der eine kann ja irgendwie alles, ne? Der kann Kinder kriegen, das Gehirn operieren und am offenen Herzen reanimieren. Ich weiß ja nicht... Ist das realistisch?
Und die Meredith, die ist so schlecht durch Botox gealtert.
Ja, die Meredith haben wir alle geguckt im Studium, ne? Und Nip-Tuck. Ich hatte Kollegen, die im Studium das geguckt haben und ich weiß nicht, ich glaube, die wollten das dann auch werden, Schönheitschirurgen.
Ja.
Ist das genauso ein Ding, wie viele Jurastudenten Suits schauen, dass es im Medizinstudium genauso mit Grey's Anatomy ist?
Tatsächlich.
Ja.
Okay. Ich gucke immer noch Arztserien. Ich gucke Dr. House, ich rate immer mit, ne? Ja. Jetzt habe ich
Lupus. It's never Lupus.
Ja. Lupus, ja, die 20 Eigenschaften von Lupus oder die 10, ne? Die mussten wir auswendig lernen in der Hautheilkunde.
Stimmt das, dass sich die Blutgruppe wirklich ändern kann?
Das weiß ich nicht.
Das ist auch eine wirklich random.
Aber er hat zum Beispiel Endometriose, das ist ja auch so ein Thema bei Frauen, ne? Diese Regelschmerzen. Und da gab es einen Fall, dass die Frau immer zu ihrer Regel ohnmächtig geworden, weil die hatte einen Herd im Gehirn. Bei Dr. House. Also um zu erklären, für die, die das noch nie gehört haben, ich sehe schon in Fabians Gesicht Endometriose, okay, schon wieder ein Fachwort.
Ich meine, ich habe es mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, muss ich ehrlich sagen.
Genau, also die Frau, die viele Regelschmerzen hat oder stark blutet, die hat meistens diese Gebärmutterschleimhaut, die ja die Blutung verursacht, woanders noch im Bauchraum oder der Gebärmutterwand. Und theoretisch kann die ja auch im Gehirn sitzen und dort jeden Monat eine Schleimhaut aufbauen und abbluten. Habe ich zwar echt noch nie gesehen, dass das da auftritt, aber durchaus ist das möglich. Könnte auch rausschneiden.
Ich habe gelesen, dass wir irgendwie die Volkskrankheit, die noch zu wenig erforscht ist.
Ja, es wird viel geguckt. Also es gibt mehrere Theorien, wie es zu Endometriose kommt tatsächlich. Aber es gibt zu wenig Theorien, glaube ich, warum manche Frauen das mehr haben und andere weniger. Und da habe ich ja, wie gesagt, mit meinen Lehrerinnen eine ganz gute Gruppe, weil die sind fast alle betroffen. Also was auffällt, ist, dass es wirklich Frauen sind, die sehr viel Mentalstress und Stress allgemein haben, die auch mehr Beschwerden haben.
Ich werde mal zu dem Thema Forschungsarbeit zurückkommen.
Du willst nur nicht über meinen Bauch sprechen. Ja. Fabian trainiert übrigens gerade für einen Triathlon.
Ja. Super.
Es ist anstrengend, weil ich habe nur 1,5 Monate Zeit. Deshalb.
Wie lang ist denn die Strecke? Strecken?
Olympische Distanz, 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Rennen.
Klar. Brauchst du da jemanden, der das professionell macht? Hätte ich da vielleicht noch unterstützt?
Also ich habe mir schon von ein paar Leuten, die regelmäßig Triathlon machen, ein paar Tipps eingeholt und jetzt muss ich halt selber trainieren. Also bevor ich mich jetzt in kleinen Tipps verhaspel, ich muss halt
trainieren. Wie viel laufen?
10. Das ist am Ende aber. Und das ist meine größte Schwäche.
Mein Mann ist Läufer, vielleicht läufst du mit dem mal.
Wenn der mir da so eine 4,30 oder 5er Pace hinhaut auf dem
Kilometer, der ist ja Sportwissenschaftler, ne? Der kann ja quasi einen Trainingsplan machen, richtig.
Ah,
der ist ja gut. Der trainiert gerade für einen Marathon, Rennsteigmarathon.
David Feier hat gestern einen Marathon gemacht.
Jedes Jahr.
Vorgestern.
Genau, mein Nachbar auch, der ist auch Halbmarathon gelaufen.
Gut, das kann ich jetzt tatsächlich vom Kontext, passt das jetzt, also kann ich nicht schneiden, ohne dass es auffällt. Es ist mega losgelöst.
Also wir schneiden nicht, das sind gute Gespräche. Ich habe auch sehr viel Sport in meinem Leben geschaut.
Also
Er hat festgestellt, Sport ist Mord.
Du wirst mal später irgendwie der Onkel, der immer nur vor dem Fernseher sitzt und sagt, dass er es besser könnte und was die ja für einen Scheiß sind.
Hätte ich meinen Kreuzbandriss nicht gehabt.
Ja, dann wärst du rank und schlank und Eightpack und so. Ne?
Genau.
Nichtsdestotrotz.
Ich habe mich aktiv gegen Sport entschieden übrigens.
Das ist auch eine Entscheidung.
Ja,
für mich ist es halt also wichtig, das Cortisol-Level möglichst oben zu halten.
Ja, das kannst du ja durch die Arbeit schon, genau. Ne? Das ist ja kein Thema.
Da brauche ich auch keinen Sport, um das künstlich herabzusenken, sondern das ist genau wie so die natürliche Lipidschicht auf dem Auto, dass ja das Auto schützt.
Das ist jetzt deine natürliche Lipidschicht?
Genau. Ich bin so weit von raus.
Fette, Fettschicht.
Ach so.
Lipide, Fette.
Toll.
Ja, siehst du, aber so geht's mir, ne? Ich habe heute auch schon New Amsterdam geguckt, eine Arztserie, und der redet und redet. Und ich denke, so ein normaler Mensch hat doch jetzt überhaupt gar nicht verstanden, wovon die da geredet haben. Irgendwelche Medikamente und Diagnosen und so. Ich weiß genau, worum es geht. Aber guckt ein normaler Mensch.
In jedem Podcast.
Guckt überhaupt irgendein normaler Mensch Arztserien oder gucken das wirklich nur Ärzte und Medizinpersonal?
Nee, also Grey's Anatomy muss ich zwangsläufig immer schauen, weil es meine Freundin schaut.
Und was studiert die?
International Management.
Ja, okay, das ist was anderes als Medizin.
Ja, genau. Also gar keine Ambition, ins Medizinische reinzugehen. Aber jetzt mittlerweile hat sie das, glaube ich, zum vierten Mal geschaut. Und jetzt hat sie irgendwann die Begriffe drauf.
Siehst du? Doch eine verkappte Medizinstudentin.
Also wahrscheinlich. Ich hab,
sollte ich mal vorschlagen.
Also Grey's Anatomy komme ich nur mit Waffengewalt ran, fairerweise.
Das war der erste, glaube ich.
Ein übertreibt immer.
Also das war der erste, ich sag mal, Streit zwischen mir und meiner Verlobten, weil ich irgendwann zugesagt hat in der Anfangsphase, ja, wir gucken Grey's Anatomy. Und
ihr dürft auch Dinge getrennt tun, ne?
Genau, das ist kein Problem, das haben wir auch verstanden. Aber ich liebe Dr. House.
Dr. House liebe ich auch, der ist genauso doof
und
wie ich.
Da habe ich immer mal gegoogelt nebenbei, wenn ich was nicht verstanden habe, weil ich ja wissen wollte, was es ist und wie. Das habe ich schon gemacht. Da hatte ich so ein Google-Sheet und habe dann...
Ich habe meinen kleinen Sohn, der ist ja jetzt zur zweite Klasse, der fragt mich immer, was sind Gene? Was ist der Unterschied Mann-Frau? Du fängst an mit Chromosomen, mit Aminosäuren, mit Ketten.
Biologie wird der so abreißen in der Schule.
Ja, das ist echt krass. Und wir gucken immer Dr. House und dann fängt er an schon mit zu rätseln. Ich habe Angst, dass der Arzt werden will, ne? Nee, er möchte Architekt werden. Der andere A-Beruf.
Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal zu dir
sitzen. Zu der Forschungsarbeit kommen, Entschuldigung.
Einfach Weiterbildung in deinem Alltag. Wir hatten vor dem Gespräch darüber mal gesprochen, wie groß spielt das jetzt noch so eine Rolle, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt wirklich meinetwegen auch ein komplett unerforschtes Thema nochmal da einsteigen, mir da Gedanken drüber machen, mich selbst weiterbilden. Was für eine große Rolle hat das gerade in deinem, auf der einen Seite unternehmerischen Alltag, auf der anderen Seite Ärztinnenalltag?
Naja, so aktiv angehen kann ich das jetzt nicht. Also ich habe ja keinen Doktortitel, ich habe auch lange gesagt, naja, brauche ich eigentlich auch nicht. Ich kann ja ohne arbeiten. Und habe mir gedacht, na gut, vielleicht wird eines Tages irgendwas in deinem Gehirn auftauchen, wo du vielleicht einen Zusammenhang siehst, den tatsächlich noch keiner gefunden hat. Und wenn das passiert, dann werde ich vielleicht schauen, dass ich mich dann auf das Thema draufstürze. Ist gerade dabei, sich sowas zu entwickeln. Also ich bin mal gespannt, wer mir da weiterhelfen kann. Mache ich vielleicht auch nochmal eine Doktorarbeit.
Magst du da einen kleinen Teaser geben oder willst du es nur unbekannt lassen?
Ich sage dazu nichts. Nichts ohne meinen Anwalt.
Gut, dass du hier bist.
Ich sag mal so, alle profitieren davon in meiner Sprechstunde. Also ihr müsst in die Sprechstunde kommen. Am besten Lehrerin sein und gestresst, das hilft am meisten.
Dann einfach nachfragen. Und dann beantwortest du vielleicht sogar.
Ja, eigentlich fragen, erzählen die Frauen ja nicht so viel. Das Thema ist ja das, dass ich eigentlich so viel nachfrage. Und manchmal sagen die auch, nö, ich habe keine Beschwerden. Und dann frage ich noch dreimal um die Ecke. Und dann kommt raus, dass sie nämlich doch ein Thema haben. Das ist immer sehr aufregend. Weil die Frauen erwarten schon gar nicht mehr, dass irgendwer denen hilft. Das ist doch eigentlich traurig, ne?
Wird noch zu wenig drüber gesprochen?
Worüber?
Ich meine, wir waren ja auch bei Regelbeschwerden, das ist ja nun etwas, was 50% der Menschen in Deutschland, ich glaube, es sind sogar 51, so einmal im Monat haben, also minus natürlich die Kinder und Leute, die da raus sind, die nicht mehr mensieren. Ist es noch zu wenig in den Nachrichten, hätte ich fast gesagt, im normalen Diskurs?
Ich denke nicht, dass das zu wenig ist. Ich habe Frauen, denen gebe ich die Diagnose Endometriose relativ schnell. Schon allein dadurch, dass die monatlich ja Schmerzmittel nehmen muss, ist die ja auffällig. Und wenn es jetzt keine andere körperliche Ursache zu finden ist, ist das das. Und im Ultraschall sieht man das schon häufig ganz gut. Und dann gucken die mich an und sagen, naja, aber meine Freundin hat das, der geht es doch viel schlechter als mir. Und das ist ja der Punkt. Dass ja Endometriose ein Chamäleon ist, das wird auch immer wieder gesagt. Jede Frau hat andere Beschwerden. Die eine hat immer Rückenschmerzen, die nächste hat immer Durchfall oder hat Probleme, wenn sie intim wird mit ihrem Partner, dass sie da Bauchschmerzen kriegt. Und viele verbinden mit Endometriose eigentlich Kinderlosigkeit, ja, und sagen, naja, aber ich habe doch Kinder, ich kann das gar nicht haben. Also es wird zwar drüber gesprochen, aber so im Detail halt fehlen den Frauen, glaube ich, schon auch noch die Informationen und einfach das persönliche Gespräch mit einem Arzt. Das findet halt nicht statt. Und wenn die Ärztin fragt, und so ist das in der Sprechstunde üblicherweise, haben Sie Beschwerden, sagt die Frau nein. Haben Sie Regelbeschwerden? Na nur, nö. Na nur normal. Ich so, na wie normal? Na ja, nur die normalen Regelschmerzen die ersten 2 Tage. Und da sage ich immer, na ja, aber nehmen Sie Tabletten? Ja. Ja, weil sonst könnte ich nicht arbeiten gehen. Ich so, na ja, dann ist es doch nicht normal. Na ja, aber das haben doch alle. Meine Mutter hatte das, meine Schwester hatte das. Klar. Hatten die das, weil die sind ja auch so wie die Frau. Ne? Die hat das ja geerbt, aber letzten Endes ist es ja nicht normal. Wenn ein Mann einmal im Monat Rückenschmerzen hätte, 2 Tage, und dann nach 3 Tagen erschöpft wäre, wäre der auch chronisch krank. Oder?
Aber wir würden auch nicht zum Arzt gehen.
Naja, vielleicht würdet ihr doch zum Arzt gehen und euch irgendwann eine Behinderung bescheinigen lassen, weil ihr einfach chronisch krank seid, weil ihr einfach unbehandelbare, starke Rückenschmerzen habt oder so.
Es gab ja mal immer so Ansätze, extra irgendwie Urlaub oder freie Tage. Wie stehst du dazu politisch? Könntest du dir das vorstellen?
Ich brauche jetzt gerade noch mal ein bisschen Kontext bezogen auf was?
Auf die Endometriose oder die Regelschmerz?
Genau.
Ah, okay.
Klar, kannst du machen, löst doch aber für die Frau das Problem nicht. Die Zeit kann die doch nicht nutzen für sich. Die liegt dann ja auch trotzdem halb siechend auf dem Sofa. Und das Schlimmste ist ja, das sind ja keine dummen Frauen. Die haben schlechtes Gewissen ihren Kollegen gegenüber. Die können trotzdem die Kinder nicht optimal versorgen und die Arbeit bleibt liegen. Das ist für die ja teilweise noch stressiger und noch schlimmer, dass die noch verspannter sind und noch mehr chronischen Stress haben. Da werden die Schmerzen nicht besser, eher schlechter. Also ich denke, die Lösung ist einfach die adäquate Therapie. Und dafür brauchen wir aber auch Kollegen, die halt wirklich adäquat nachfragen.
Daher kam eigentlich auch so ein bisschen meine Frage, weil ich mich halt also gefragt habe, ob klar ist, was ist die angemessene Art von Schmerz?
Das entscheidet die Patientin selber. Und natürlich, wenn ich sage, sie haben aber einen ausgeprägten Befund, es gibt ja auch Frauen, die sind nicht so schmerzempfindlich, man sieht aber, dass der Befund ausgeprägt ist oder die hat Eisenmangel, weil die viel blutet zum Beispiel, ja. Dann ist das therapiebedürftig und wenn die noch Kinderwunsch hat, ist schon die Empfehlung, das zu therapieren, bis der Kinderwunsch umgesetzt wird. Und das sage ich allen und wenn die sagen, okay, ich möchte aber nicht, dann ist es ja für mich in Ordnung. Hauptsache, die ist aufgeklärt. Ne? Aber über alles, über alle Optionen, nicht nur Hormontherapie, auch Lifestyle-Maßnahmen, die sind ja auch super wichtig, Stressreduktion.
Apropos Kommunikation, wenn es um das Thema Aufklärung über bestimmte Themen geht, jetzt zum Beispiel, wie wir gerade hatten, Endometriose, meine Güte. Wie eingeschränkt ist man denn als Ärztin, wenn es in deinem Fall eine Privatpraxis aufmacht, mit solchen Themen in die Kommunikation und aber auch ins Marketing zu treten? Weil darüber muss man sich auch Gedanken machen, wenn du jetzt gerade keine Praxis übernimmst, stehst du ja mit 0 Patientinnen da. So, gibt es da irgendwelche Einschränkungen in der Kommunikation, sowohl bei der Aufklärungsarbeit als auch generell im, sag ich mal, herkömmlichen klassischen Marketing für Arztpraxen?
Genau, also Ärzte sollen explizit Werbung machen, das ist so festgelegt, aber viele haben Angst davor, weil das ja große Einschränkungen gibt, also keine Heilsversprechen machen oder ich bin der Beste und nur hier wird dir geholfen und solche Sachen dürfen natürlich nicht gesagt werden. Jeder andere darf das, wir nicht. Aber in der Aufklärung, das ist ja eh etwas, was ja rechtlich ganz wasserdicht sein muss, theoretisch. Also jede Pille wird ja aufgeklärt über sämtliche prozentuelle mögliche Risikofaktoren und Vorteile und Nachteile. Also das sollte man schon wirklich ordentlich machen, auch schon im eigenen Interesse, um nicht hinterher verklagt zu werden. Ja, da wird mir der Anwalt sicherlich zustimmen. Aufklärungsbögen gibt es in der Medizin ganz viele, die kann man alle kaufen, die sind alle vorgeprüft und die müssen individualisiert sein. Also ich schreibe da ganz viel rein. Na, sicher ist sicher und so, aber ja, und was die Werbung angeht, also solange man das offen kommuniziert und sowas wie, kennst du das auch, monatlich Regelschmerzen, das könnte das und das und das sein, ich denke, da sollte es rechtlich keine Probleme geben.
Also quasi nur die Einschränkungen, die sind die besten und ich heile dir.
Klar, deinen, also ich habe jetzt wieder mehrfach moniert. Bei Instagram gibt es irgendwie so eine Firma, die will irgendwie Ernährungsberatung für kinderlose Frauen oder Ernährung irgendwie Supplements verkaufen. Die kommen dann wirklich mit, ja, du kannst über 40 nicht schwanger werden, das ist eine Lüge und nur IVF kann dir helfen, also künstliche Befruchtung, das stimmt alles nicht und dies, das, Ananas. Und das ist so unmöglich kommuniziert, also mich regt das förmlich auf. Also ich dürfte das so nicht schreiben, die dürfen das offensichtlich, ja. Und das Problem ist, die Frau kann ja gar nicht unterscheiden, was jetzt wahr ist und was nicht. Hm. Ja, finde ich ein bisschen... Da bin ich jetzt leider dabei, jetzt bei Instagram solche Beiträge zu kommentieren, regelmäßig.
Ja, aber das auf LinkedIn funktioniert sowas zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn du irgendeinen Beitrag hast, der einfach fachlich falsch ist, aber unglaublich viel Reichweite hat, dann das kommt sowas an, wenn du da als Experte in den Kommentaren darüber aufklärst. Das macht schon durchaus Sinn. Ich habe das Gefühl, das gibt so in jeder Branche auch so unterschiedliche Art und Weisen. Mhm. Es ist genauso wie bei mir in der Marketingagentur-Bubble. Da gibt es auch Agenturen, die als Marktmessage reindrücken, nur das funktioniert, das ist der einzige Weg, wir garantieren dir das.
So. Allein sowas, da komme ich sofort an meine Grenzen, weil ich bin Mensch, für mich gibt es kein nur das geht. Es muss immer noch andere Lösungen geben.
Ja, genau. Und das ist halt immer das, was laut ist und was überall gehört wird.
Richtig.
Ist vergleichbar mit dem Supplement-Hersteller jetzt. Das ist laut, das wird gehört, aber das ist nicht oft die Realität.
Es kann helfen, es kann unterstützen, aber es ist doch nicht die einzige Wahrheit. Ja, es gibt einfach Frauen, die mit über 40 nicht schwanger werden, weil die Eizellen einfach keine gute Qualität mehr haben oder die haben einfach keine mehr. Kann ja ganz viele Gründe haben, aber natürlich, die sind ja verzweifelt. Und das finde ich ja so gemein, ne? Die wollen ja unbedingt, die sind so verzweifelt, die Frauen. Und mit Kinderwunsch und Schwangeren wird so viel Geld verdient mittlerweile. Ja, und das richtet sich nicht alles nach Studienlagen, die so aktuell sind. Ne?
Das ist ja das Perfide. Ich meine, ich merke das selber bei mir, wenn ich ein Strafrechtsmandat habe, die Vorschussrechnung muss vor dem Gerichtstermin beim Mandanten sein.
Was ist das?
Nachher zahlt er nicht mehr. Also meine Honorarrechnung. Ja. Nachher zahlen die nicht.
Es ist halt ein sehr, sehr emotionales Thema, ne? Also ich kann mich nicht reinfühlen, weil ich bin noch nicht in der Situation, werde ja auch nie schwanger sein, offensichtlich. Aber
deine Eizellen sind noch top. Echt,
ja, aber selbst in der Partnerschaft nie, ne? So. Es ist halt ja ein sehr, sehr emotional behaftetes Thema und wahrscheinlich auch mit viel Angst verbunden, nehme ich mal an.
Genau, und das ist es halt, ne? Die wollen natürlich nichts verpassen, die Frauen. Weil das bringt immer so rüber, ja, du brauchst den Ärzten gar nicht mehr vertrauen und nicht glauben. Die wollen ja nur Geld mit ihrer künstlichen Befruchtung verdienen. Das ist echt schon, also das ist schon, finde ich, auch rechtlich ganz schön grenzwertig, wie die so formulieren teilweise. Deswegen sage ich da jetzt auch was, weil ich finde das nicht richtig.
Was ich erlebt habe und was ich früher nicht gedacht hatte. Ich bin erst seit 3,5, 4 Jahren privat versichert. Und vorher war ich halt immer gesetzlich versichert. Ich kenne natürlich mehr Ärzte, aber die Art und Weise, wie mit mir umgegangen und wie sich also Zeit genommen wird, ist anders. Wir wissen warum, aber ich hätte das vorher nicht geglaubt, dass die Unterschiede doch so erheblich sind.
Sind die auch? Also wenn ich eine Privatpatientin habe und die brauchen einen dringenden Termin, sage ich der Folgendes. Sie sagen, dass sie von mir kommen. Sie sagen, dass sie privat versichert sind. Und wenn nichts hilft, heulen sie am Telefon. Und das funktioniert auch. Wenn die das vergisst zu sagen, kriegt die auch keine Termine. Das dauert ewig und 3 Jahre. Und dann rufen wir dort an und dann plötzlich heißt es ja, die kann morgen kommen. Andererseits, ich habe jetzt in der anderen Praxis, wo ich angestellt war, ich habe mir immer Zeit genommen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum soll ich nicht für das, was ich sowieso leiste, ausreichend vergütet werden? Und ich kann nicht 40 Frauen an einem Tag angucken. Da kann ich abends nicht mehr schlafen, dann habe ich so viel Stress. Also für mich ist das einfach auch eine Lebensentscheidung gewesen, zu sagen, okay, ich reduziere jetzt quasi meinen Arbeitsstress, kann dafür bessere Arbeit leisten. Meine Mitarbeiter sind entspannter, die Patientinnen sind entspannter, also alle haben was davon.
Wir haben vorhin also nachgeschlagen, wie die prozentuale Verteilung der Privatpatienten in der Bevölkerung ist.
Habt ihr Sachsen nachgeschlagen oder Deutschland?
Für Deutschland.
Und?
Ja, ist auf jeden Fall seit 2010 nahezu, also unverändert. Also die Anzahl bleibt gleich. Also die Quote muss sogar gesunken sein, weil unsere Bevölkerung zugenommen hat. Waren irgendwie bei 8,9 Millionen Privatpatienten und 8,8, ne, ich habe es noch ungefähr im Kopf. Was also zugenommen hat, sind also Zusatzversicherungen. Kann man das auch abdecken? Das gibt's da?
Nein. Aktuell nicht. Also jede Zusatzversicherung ist ja anders. Es gibt so offene, die sagen, ja, reich ein, ne? Und andere sagen ja nur Zähne, nur Brillen und so, ne? Aber jeder, die selber bezahlt und kommt, die sagt auch, okay, das ist es mir jetzt wert. Okay. Ja, so ein Friseurtermin mit Färben und Strähnchen kostet über 300 Euro. Und dann sind ein Ultraschall und ein Gespräch für 100 Euro zu viel. Also ich weiß nicht. Man muss Prioritäten setzen.
Es ist ein sehr guter Punkt.
Also nichts gegen die Friseure, ne? Die arbeiten hart.
Findest du das in der jetzigen Gesellschaft, das ist zumindest mein Gefühl von meiner Generation, findest du, dass das Bewusstsein für Gesundheit sich verändert hat? Weil ich zum Beispiel für meine Generation habe das Gefühl, dass viel mehr Leute darauf achten, ob das Ernährung ist, ob das Sport ist, ob das einfach generelle Lifestyle ist. Merkst du das auch? Kommt das bei dir an?
Ja, ich denke, das ist so ein Generationsding einfach. Ne? Wir haben ja, also Daniel und ich, wir sind ja noch dieselbe Generation. Wir haben ja immer noch gelernt, du musst hart arbeiten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nur wer viel arbeitet, hart arbeitet, sich für andere aufgibt, ne? Der kommt irgendwo hin im Leben und dass es wichtig ist. Und wir haben uns ja schon gewünscht, dass unsere Kinder eigentlich mehr Work-Life-Balance beziehungsweise mehr Life-Balance haben. Der ist da partiell. Die sind halt anders aufgeklärt, die Jungen. Frauen, die ich treffe und Männer, die haben viel mehr zur Verfügung natürlich an Material. Ne? Also ich habe ja damals mein erster Frauenarztbesuch, das war ein Buch, ja, so aus den 90ern. Das war meine Informationsquelle, als ich 14 war. So. Und heute fragen die ChatGPT oder das Internet. Na, das macht natürlich was aus, macht es nicht immer leichter. Aber ja, manchmal hilft das den Frauen ja einfach, weil, wie gesagt, wenn der Arzt nicht zur Verfügung steht oder die Mutti nur komische Tipps gibt, dann hast du halt die Optionen. Also sind schon, mit was Awareness angeht, sind die ja schon viel weiter, die Leute heutzutage, mit einigen Themen. Und ich finde das schon ganz gut, tatsächlich. Wobei, wie gesagt, meine Patientinnen, die da sind, studieren ja leider auch, in Anführungsstrichen leider ja auch alle Berufe, die ja eigentlich sehr anstrengend sind. Und die muss ich tatsächlich immer mal runterholen. Also da sind einige dabei, die schon jetzt kurz vorm Burnout sind, mit Anfang 20.
Auch nicht wirklich gesund.
Und da weiß ich nicht, ob dann noch, ich gehe noch hier zum Yogakurs und ich gehe noch da zum Pilates und ich mache da noch Essen und dies und das. Das kann ja auch sein, dass das noch mehr Druck macht und noch mehr Stress macht.
Vielleicht also sollten die Leute mal in die Natur gehen.
Ja, Waldbaden, total wichtig.
Dessau. Sowas in der Richtung.
Wir sind Höhlenmenschen, ich sag's immer wieder. Und der Höhlenmensch, der liebt Wälder und Bäume.
Das ist der Grund, warum ich dann gesagt hatte, okay, ich, das Triathlon ist ja jetzt komplett einfach nur, sorry, jetzt gehen wir wirklich auf das Thema, kommen wir ja gerade davon. Aber das war zum Beispiel bei mir der Schritt zu sagen, ich war vorher nur im Fitnessstudio immer unterwegs und dann irgendwann hat sich dieser Tagesrhythmus so eingependelt, dass du nur zu Hause bist, Büro und Fitnessstudio. So, das ist dein Alltag. Bist du nur drin.
Total toll. Langweilig.
Bringt dir gar nichts. Und das hat mir einen total großen Mehrwert zu geben, einfach zu sagen, okay, ich suche mir jetzt mal was draußen. Und das ist in dem Fall erstmal Radfahren gewesen. Ordentliches Rad geholt, was auch immer, dass es auch halt auch wirklich Spaß macht als Sportart. Und auf einmal, seit 2 Wochen habe ich das Rad jetzt. Das ist ein anderes Lebensgefühl für mich auf einmal, weil ich einfach mehr draußen unterwegs bin wieder. Und dann merkt man erstmal, was das für eine Lebensqualität bringt.
Absolut.
Also eigentlich will ich jetzt zurückfragen, aber ist das nicht gerade ein Kritikpunkt, den du hattest, dass du sehr manchmal so mit dir beschäftigt bist und eine sehr, ja manchmal so einsame Art zu arbeiten hast? Du, der Schnitt oder du und die Kamera, wäre da nicht so eine Gruppentherapie-Sportsache besser?
das hat ein bisschen was damit zu tun gehabt. Also ich erinnere mich an das Gespräch und ich weiß auch, in welchem Zeitraum das ungefähr war, als wir darüber geredet hatten. Das ist schon eine ganze Ecke her und da haben sich andere Bereiche noch in meinem Leben ein bisschen verändert. Cool. Zum Beispiel die Arbeitssituation. Also damals, als wir darüber gesprochen hatten, war ich ja jetzt noch nicht in dem Büro hier, was ja letztendlich ein Coworking-Space ist. Das heißt, mein Arbeitsalltag war, wenn ich im Schnitt oder im Büro saß oder im Homeoffice oder was immer, war einfach einsamer. So. Der Dreh selbst, da bin ich ja in Interaktion mit Menschen. Das ist ja nicht das Problem. Aber dadurch brauche ich das jetzt nicht mehr als im Sport ausgleichen, wenn da jemand mitkommt. Ich habe ein paar Leute, die mit den ich jetzt fahren kann aber auch alleine fahren, so, das ist einfach mehr Möglichkeit dazu auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich den Bedarf in meiner Freizeit nicht mehr ganz so krass, weil es im Arbeitsalltag eben sich schon geändert hat.
Ja, und guck mal, wir sehen uns doch jede Woche.
Um den Kontext ein bisschen hinzuzufügen, da ging es tatsächlich, ohne das jetzt werten zu meinen, da ging es um Leute in meinem Alter, weil ich schon gemerkt habe, ich bin sehr, sehr früh in dieses Unternehmertum oder in das selbstständigen Denken oder in die Unternehmerkreise reingerutscht. Das war damals, ich glaube, ein Jahr nach Corona. So, also da haben erstmal die sozialen Kontakte in deinem normalen Umfeld gefehlt mit Gleichaltrigen. Und dann bin ich nur noch in diese Unternehmerkreise reingerutscht, weil ich gefühlt nichts anderes zu tun hatte, so nach dem Abi.
Das ist so spannend, dass Corona bei so jungen Leuten die Sozialkontakte reduziert hat. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil als wir jung waren, ganz ehrlich, wir hatten ein Handy, da hast du dann 10 SMS geschrieben, war das gut, haben alle. Wir hatten ein Festnetztelefon.
Ich würde nicht sagen,
die Menschen reduziert. Sind ja nicht weg, nur weil man nicht mit denen redet, ne?
Ich würde nicht sagen reduziert. Am Anfang war es natürlich auch viel Ungewissheit, viel Angst, weil du nicht wusstest, was dahinter steckt. Du hattest halt nicht mehr diesen gewohnten Punkt, wo du dich immer gesehen hast, was die Schule war. Und damit musstest du erstmal klarkommen. Das hast du ja auch gemerkt, sobald sich die Wege nach dem Abi trennen, alle wegziehen, was auch immer, hast du ja nicht mehr diesen fixen Punkt, den du jeden Tag miteinander verbringst. Ja. Und wenn dir das in dem Alter, wo das gerade so losgeht, halt einfach weggenommen wird, ist es halt für viele schwierig gewesen und auch für mich am Anfang, sich daran zu gewöhnen, dass du jetzt aktiv auf die Leute zugehen musst. Mhm. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich in diese Kreise halt relativ sehr, sehr früh reingerutscht bin, hat sich mein Kopf dahingehend auch ein bisschen verändert und ich habe das total vernachlässigt, soziale Kontakte in meinem Alter zu pflegen.
Wenn dich das ja aber nicht stört im Alltag, finde ich es nicht schlimm.
Und das hat mich aber nach einer Weile gestört, das habe ich dann irgendwann gemerkt.
Und dann kannst du es ja ändern.
Genau, richtig.
Aber ich finde, man muss sich da auch nicht stressen. Ich habe mich da auch immer gestresst, oh, ich mache nicht genug, ich melde mich nicht genug, aber ich weiß ja heute, dass ich das einfach nicht brauche. Und ich liebe die Leute ja trotzdem, auch wenn ich die nur einmal im Jahr sehe, das ist völlig okay.
Ja. Bei mir geht es um den Ausgleich einfach. Also, dass man immer mal sagt, okay, wir treffen uns jetzt mal wirklich aktiv, organisieren wir irgendwas und sowas. Das habe ich halt jahrelang gefühlt nicht gemacht. Zumindest so vereinzelt, dass es keine Waage war, die sich so gehalten hat. Genau. Das war eigentlich jetzt der Kontext zu dem Thema, warum Daniel das gefragt hat.
Ja, und es ist also leichter, in den Alltag irgendwie zu bringen, ne? Also, wenn man selbstbestimmt ist. Also, es wäre für mich also schwerer, irgendwie in Gruppentraining zu organisieren, als, keine Ahnung, ich hatte es letztens, da fiel ein Gerichtstermin aus, in Magdeburg habe ich einen Alex angerufen und gesagt, du, also Lust auf eine Runde Tennis. Und dann haben wir dann in Magdeburg mitten am Tag statt des Gerichtstermins eine Runde Tennis gespielt.
Das ist cool.
Da dachte ich auch, Mensch, also dafür machst du den ganzen Mist, um mal sowas zu haben.
Ja. Aber so handhabe ich das ja auch genauso. Also ich sage einfach hier, ich habe jetzt Lust, eine Runde um Kosti zu fahren oder so. Hast du Lust mitzukommen? Ja, nein. Wenn nein, auch okay. Perfekt. Wenn ja, macht Spaß. So. Ja. Aber dann muss ja kein riesiger Planungsaufwand dahinter sein, weil ich aber auch mit beiden fein bin. Also ich brauche jetzt niemanden, der mitkommen muss. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ein Zwang ist, wenn man sagt, ich will jetzt unbedingt nicht alleine sein und dann das quasi abhängig macht davon, ob du Sport machst, ob du rausgehst, ob du das was machst, was dir Spaß macht. Wenn du das von anderen Personen abhängig machst, stelle ich mir schon schwieriger vor. Ja.
Ey, du Anni, wir haben so eine kleine Sache, da fragen wir immer 3 Tipps. Mhm. Das ist ein bisschen schwer, aber hättest du 3 Tipps für Frauen insgesamt? Vielleicht im medizinischen Kontext, um es ein bisschen einzugrenzen. Ja, ich weiß, es war eine blöde Frage. Lass mich die um.
3 reichen doch nicht.
300.
Hast du 300 Tipps für Frauen?
Ich stoppe die Zeit, aber jetzt haben wir eine Stunde. Ne?
Nee, um Himmels Willen. Ich würde es versuchen runterzubrechen auf das, was ich sehr gerne, auf das, was ich ja auch immer wieder sage. Wenn ihr nicht weiterkommt, holt euch Hilfe. Es gibt immer Leute, die können euch unterstützen, weiterzukommen. Ob es jetzt im sozialen Kontext ist oder im beruflichen oder medizinischen. Und das ist total wichtig. Wirklich zu verstehen, man ist ja nicht alleine mit seinem Problem eigentlich. Es gibt ja ganz viele Frauen, denen geht es genauso schlecht zum Beispiel. Ja? Oder die haben genau diese Schmerzen, die Erkrankung. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp, den ich mitgeben würde. Ja, also wenn der Arzt sagt, nö, gibt es keine Lösung, ja, dann ist es einfach nicht der richtige Arzt. Das ist der zweite Tipp. Man kann auch den Arzt wechseln, sich selbst informieren, ja.
Falls ihr überlegt, wohin, gerne zu Björgen im Herzen von Leipzig.
Ja, das wollte ich so nicht sagen, aber danke, danke, danke,
danke. Damit du keine Werbeeinschränkungen hast, weil ja, ich habe es ja gesagt.
Dankeschön, dankeschön. Ich sitze da nur neben mir, nach einem Meter voneinander.
Ich habe nur weiterempfohlen. Alles
deine
gut.
Persönliche,
ist
deine
alles persönliche unbezahlt Empfehlung. Hier. Wir kriegen hier keinen Cent für.
Nee, nee. Und.
Naja, Erpresserbriefe nehmen wir aus, Daniel.
Ich kann sehr schlecht schneiden. Also so Schere war nie mein Freund.
Ich kann gut schneiden.
Ja?
Ja.
Dann müssen wir gemeinsam einen machen.
Ich liebe doch operieren und so. Also schneidern schnippel ich gern.
Kriege ich den dann oder was?
Ja.
Toll.
Wir werden dich und dein
Mikrofon verklagen.
So dein OnlyFans-Account.
Und schon wieder sind wir bei dem Thema Objektifizierung von Fabian Senf. Und Dankeschön.
Das ist die Rache für all die Frauen, denen es stetig so geht. Und
der, also war er was dafür kann, oder was?
Nee, der arme Fabian ist einfach nur Opfer der Gesellschaft.
Und ist dein Opfer, ja.
Danke. Das ist viel passender.
Genau.
Dein Opfer und Kurs. In dem Sinne.
Und Tipp Nummer 3. Gut. Auch aus eigenem Interesse heraus, ne? Es gibt ja Frauen, die geben sich, eigentlich fast alle, die so ein bisschen verkopfter sind, geben sich gerne für alles selbst die Schuld. So, ich bin schlecht drauf, ich schreie meine Kinder an, ich schlafe nicht gut, mit der Arbeit ist es stressig, weil ich kann mir nicht gut strukturieren, organisieren oder was weiß ich. Verdammt nochmal, vielleicht ist es doch noch eine Hormonstörung oder eine unerkannte ADS-Erkrankung oder sowas. Ja, das gibt es ja ganz oft, Frauen sind häufig nicht diagnostiziert und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Auch mal, noch mal eine Ansprache an die Frauen da draußen, die selbstständig sind, die immer das Gefühl haben, ich passe hier nicht rein, ich bin anders als die anderen. Ich gehe Themen anders an, werde schräg angeguckt von Kollegen oder ich komme nicht immer so gut klar im Job und so. Ja, es gibt ganz viele, denen es genauso geht. Und manchmal steckt da einfach was dahinter, was nur gefunden werden muss. Ja, also ja, vielleicht habt ihr einfach nur einen Hormonmangel. Lasst euch beraten.
Und dann geht man zur Goldgräberin.
Geht man zur Goldgräberin, weil die wird definitiv so lange graben, bis sie was gefunden hat.
Das war Anni Köppen.
Wie abrupt willst du abbrechen? Daniel, ja.
Genau, ich würde noch mal sagen, happy wife, happy life, weil wir sind ja eigentlich auch im Business-Kontext hier und die Frage war ja von Anfang an, was haben denn jetzt wir Männer mit einer Frauenärztin zu schaffen? Ne, das ist ja bei jedem Netzwerktreffen, wenn ich sage, ich bin Frauenärztin, das erste Jahr ist immer der Mann so einen halben Schritt zurückgegangen. So nach dem Motto mit, oh ja, unangenehm, das hat nur meine Frau mit zu tun, das ist für mich gar nicht relevant. Natürlich ist das relevant, jeder Mann hat eine Tochter, eine Frau, eine Angestellte. Also wenn die Sekretärin die Kunden am Telefon anschnauzt, weil sie nachts Hitzewallungen hatte und nur 3 Stunden gepennt hat, dann ist es durchaus relevant, dass die einen guten Frauenarzt hat. Na klar. Deutschland besteht zur Hälfte aus Frauen. Und wenn es denen nicht gut geht, geht es euch auch nicht gut.
Kommt zu Björgen. Nee, ich fand den Einblick heute sehr interessant. Wir haben sehr ein bisschen fachlicher im Business-Kontext reingestartet. Das war auch ein sehr interessanter Einblick. Zum Beispiel, also das mit den Kassenärztlichen, was ein kassenärztlicher Arzt eigentlich verdient. Das habe ich kurz vorher erst erfahren dürfen und es hat mich persönlich sehr überrascht. So, und das hat auch meine Sichtweise zum Beispiel auf das System ganz schön geändert, also weil ich es nur gewöhnt bin, jetzt zum Beispiel zu einer kassenärztlichen Hausärztin zu gehen. Und man hat sich, oder zumindest habe ich mich immer gewundert, warum ist das jetzt so hintereinander weg? Aber es ist ja klar, wenn das nicht wirtschaftlich ist, dann hat man eine ganz andere Sicht drauf, wie die Leute arbeiten müssen, vom System her vorgegeben. Und auch alles, was da noch fachlich, gerade was das Medizinische angeht, sehr, sehr interessant. Also hat mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten euch als Zuhörer und Zuhörerin viel, viel Input mitgeben und auch ein bisschen Verständnis für das System dahinter schaffen, was da alles dahinter steckt und vielleicht auch noch ein bisschen Wertschätzung gegenüber euren Ärztinnen und Ärztinnen entgegenbringen. Vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke, Anni.
Danke, Daniel.
Also danke, Fabian, und ich entschuldige mich für die Sexualisierung.
Danke.
In dem
Stellvertretend Sinne. Bedanke ich mich für Fabian auch.
Also danke, dass du meine Entschuldigung angenommen hast.
Und damit das bist du doch auch gar nicht.
Das stimmt. Danke, liebe Zuhörer, für diesen Einblick.
Sehr viel Dankbarkeit heute. Lasst wie immer gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast. Ihr könnt da unten eine kleine Sternbewertung hinterlassen. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir mittlerweile, glaube ich, 37 Bewertungen haben, was für so ein relativ, sag ich mal,
mittelgroßen.
Sehr gut, ihr holt mich fast ein.
Business Podcast. Schon sehr nischig, aber sehr gut ist. Also ich freu mich sehr über die ganzen Bewertungen. Hinterlasst da gerne mehr davon.
Gut, fairerweise muss man sagen, also 75% sind aus Dessau.
Du kriegst keine Folge hin, um die, wo du um die Quote herumschiffst. Hinterlasst gerne einen Kommentar auch. Wir freuen uns über konstruktive Kritik.
Wir sollten gerne mal nach Dessau fahren.
Gerne auch, ja. wenn ihr Daniel hier raus demokratisch rausvoten wollt aufgrund von Dessau-Feindschaften, hinterlasst gerne die Kommentare, gebt uns das mit, weil am Ende des Tages wollen wir euch ein Produkt bieten, was unterhaltsam, aber auch lehrreich ist und ihr einfach den maximalen Mehrwert mitnehmen könnt für euren Alltag, ob das im geschäftlichen oder privaten Kontext ist. In dem Sinne, ich würde sagen, vielen lieben Dank ihr beiden nochmal von meiner Seite. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es heißt, wir kommen zurück zur Unternehmer-Lounge Folge 25 dann. Bis dahin. Ciao, ciao.
Hey, tschüss.